So greift China jetzt an. Wie eine neue multipolare Welt aussehen kann, was Anleger jetzt an der Börse und bei Aktien unbedingt beachten sollten und welche Unternehmen profitieren, das verrät uns heute Frank Sieren im neuen China-Interview. Ja, denn heute ist wieder Frank Sieren, China-Experte und Bestseller-Autor bei uns. Hallo Herr Sieren, schön, dass Sie wieder bei uns im Interview sind.
Sehr gerne.
China beschäftigt uns auch weiter, sowohl an der Börse, was auch das Wirtschaftliche und Politische angeht. Herr Sieren, wir hatten am 22. Januar gesprochen und ich hatte mir nochmal den Chart angeguckt. Interessanterweise hat das wirklich so am 22. Januar das Tief beim Hang Seng Index bei den China-Aktien markiert. Da hatten wir also ein ganz gutes Timing für den Aufschwung. Jetzt ging es in der Spitze schon so um 16% nach oben. Wie beobachten Sie aktuell den chinesischen Aktienmarkt?
Ja, es geht nach oben, aber so richtig sozusagen in Fahrt gekommen ist das ganze Spiel nicht, was einfach auch daran liegt, dass es noch keine wirklich klaren Zeichen aus der Regierung gibt. Das ist immer noch so ein Hin und Her. Die Konfliktlinie ist gar nicht so anders als in Deutschland. Die einen sagen Schuldenbremse, die anderen sagen Konjunkturprogramm. Und es sieht eben jetzt nach einem sowohl als auch aus in China. Und das ist den Investoren, den Marktteilnehmern noch zu wenig. Und deswegen wird es weiter spannend bleiben, ob die Regierung da nachgibt oder ob sie hart bleibt und sagt, nein, sie möchte jetzt keine kurzfristige, schnelle Konjunkturbelebung zum Preis einer langfristigen Verschuldung, weil das ist natürlich ein großes Asset von China. Die Binnenverschuldung ist zwar hoch, aber die Auslandsverschuldung ist eben sehr gering. Damit ist China in einer ähnlichen Lage wie zum Beispiel Japan, die dann eben nicht von außen in Krisensituationen zu Dingen gezwungen werden können, die sie nicht tun wollen. Und das ist der große Unterschied zu den USA. Bei den USA ist es nochmal ein bisschen anders, weil sie ja im Grunde ein Monopol im Bereich der Weltwährungen haben, nämlich den US-Dollar. Da können sie sich mehr leisten, aber sie sind doch sehr, sehr stark im Ausland verschuldet. Und das ist ein potenzielles Risiko, nicht morgen und auch nicht übermorgen, aber in der Zukunft kann das durchaus zu großen Schwierigkeiten führen.
Ja, man hat das Gefühl, also klar, einige Maßnahmen wurden getroffen, aber dass sie eher langfristig ausgelegt sind, das entnehme ich ja auch gerade so ein bisschen Ihren Worten. Viele Marktteilnehmer oder so kritisieren, dass es halt eher so eine Art Tropfen auf dem heißen Stein ist, was in China aktuell gemacht wird. Ich meine, es geht jetzt nach oben, das hatten wir gesehen, aber viele orientieren sich auch anlegerseitig bei den Aktien nach Indien um. Ist das ein Thema bei Ihnen und in China oder sagen die, nee, wir gehen unseren Weg weiter und machen jetzt eben keinen Schnellschuss?
Naja, ich hatte ein bisschen Eindruck im vergangenen Jahr, dass es so auch einen taktischen Rückzug aus China gab, dass man mal ein bisschen bereinigt hat, auch um mal ein bisschen Druck aufzubauen, weil auch innenpolitisch sind die Konsumenten und Investoren nicht so richtig zufrieden und diese Unzufriedenheit hat man von außen unterstützt, indem man mal versucht hat, sozusagen das Geld rauszunehmen. Das ist dann auch gelungen. Und dann ist halt die Frage, was macht man damit? Und ich glaube, das ist die Haupterklärung dafür, dass Länder wie Japan oder Indien im vergangenen Jahr sehr, sehr gut gelaufen sind. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man, wenn die Bedingungen besser sind, das Geld dann wieder zurück nach China transferiert und dass das jetzt nur eine kurzfristige Wellenbewegung war. Andererseits muss man sagen, ist natürlich Indien auch ein Land, das Wachstumsspielraum hat, das natürlich viel, viel kleiner ist als China, etwa nicht einmal die Hälfte Anteil an der Weltwirtschaft, aber eben auch ein Land, mit dem man rechnen muss und eine Alternative. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Indien nur als taktische Alternative nützlich ist.
Mhm. Allerdings setzen weiterhin schon auch viele und auch mehr Experten wieder auf China-Aktien, auf China-ETFs. Etwa auch Thomas Gebert, den wir jetzt im Interview hatten, der sonst sehr deutschlandlastig ist, hat in seinem Portfolio ein China-ETF, weil er sagt, da gibt es jetzt einfach eine sehr starke und große Unterbewertung und da gibt es viel Aufholpotenzial. Wie sehen Sie das, Herr Siren, und wie investieren Sie da aktuell?
Also ich sehe das ähnlich. Der Unterschied zwischen dem Aktienwert der Unternehmen und dem tatsächlichen Wert der Unternehmen ist sehr groß und hat eben mit dieser politischen Unzufriedenheit zu tun. Und das funktioniert im Grunde wie ein gespannter Bogen. Je mehr man sozusagen den Bogen nach hinten zieht, desto größer ist die Spannung. Und diese Spannung wird sich irgendwann lösen müssen. Die Frage ist nur, wann? Da bin ich jetzt inzwischen etwas vorsichtiger geworden. Aber für Investoren, die sagen, ja, da ist sozusagen ein großes Gap. Und wenn sich dieses Gap schließt, dieser Zwischenraum schließt, dann möchte ich dabei sein. Dann ist das eine spannende Geschichte. Man muss vielleicht ein bisschen Geduld haben. Also es ist wahrscheinlich nichts, um in 3 Monaten wieder seine Gewinne einstreichen zu können. Weil dieser Konflikt in der Umstellung der Wirtschaftspolitik zwischen der chinesischen Führung und den Konsumenten und den Investoren noch andauert. Und dieser Konflikt ist geprägt davon, dass die Regierung sagt, wir müssen umstellen von Wachstum um jeden Preis auf ein nachhaltiges Wachstum. Da reden wir jetzt nicht so sehr über die Frage Klima und nachhaltig, sondern da reden wir über eine nachhaltige Wirtschaft, also eine Wirtschaft, die keine Blasen produziert, die keine großen Risiken aufbaut, die dann plötzlich zu einem Kollaps führen können. Und solche Umstellungsphasen sind schmerzhaft für die Marktteilnehmer, weil es bedeutet, dass Spielregeln eingeführt werden, die vielleicht objektiv gesehen durchaus sinnvoll sind, aber natürlich den Spielraum der Marktteilnehmer erstmal einschränken. Und in dieser Phase befindet sich China jetzt gerade, egal ob wir uns den Immobilienmarkt anschauen oder die Tech-Industrie mit Alibaba, da wurde ja ein Antitrust-Law etabliert, also ein Antimonopolgesetz, das eben verhindern soll, dass nur ein Player sich durchsetzt, sondern dass es wirklich marktwirtschaftlichen Wettbewerb gibt. Das bedeutet für Alibaba, dass der Spielraum natürlich geringer ist zugunsten der Wettbewerber. Und was die Regierung in China wahrscheinlich falsch gemacht hat, ist, dass sie das zu schnell, zu ad hoc eingeführt hat. Vielleicht auch ein bisschen der Sorge geschuldet, dass je länger man diskutiert, desto weniger kommt raus, sozusagen. Deswegen hat man das plötzlich sehr schnell gemacht. Und da haben die Marktteilnehmer zu Recht gesagt, also Freunde der Nacht, ein bisschen Zeit brauchen wir schon, um unsere Unternehmen umzustellen, uns auf die neue Situation einzustellen. Und diese Situation hat sich festgefahren und eben noch nicht wirklich gelöst. Entspannt insofern, als dass die Regierung inzwischen sieht, dass es diesen Vertrauensverlust gibt und das auch mit großer Deutlichkeit einräumt. Der Premierminister war ja vor einigen Wochen in Davos. Also der chinesische Premierminister Li Qiang und hat dort die Rede mit diesem Vertrauensverlust angefangen und dass man das Vertrauen wiedergewinnen muss. Das würde ich mir in solcher Deutlichkeit mal von dem einen oder anderen deutschen Politiker wünschen. Aber auch in China ist es so, dass dann sozusagen man noch hin und her gerissen ist, wie man dieses Vertrauen denn wiedergewinnt. Die einen sagen Schuldenbremse, die anderen sagen Konjunkturprogramm. Und jetzt ist ja gerade der Volkskongress, das ist die jährliche Tagung des chinesischen Parlaments, das nicht wie unser Parlament frei gewählt wird, aber doch aus eigensinnigen Leuten besteht und vor allem aus 3.000 Leuten. Also da ist auch eine ganze Menge, ich sage mal, Druck im Tank, wenn die dann aus den ganzen Provinzen anreisen, sich untereinander verständigen und eben auch dann, man dann auch merkt, dass es in bestimmten Bereichen einen Konsens in eine bestimmte Richtung gibt. Aber selbst auf diesem Volkskongress ist bisher noch nicht wirklich abzusehen, dass sich dass die Regierung einen Befreiungsschlag möchte. Dass sie sagt, okay, jetzt geben wir richtig Gas, sondern es ist weiterhin dieses Hin und Her und vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen. Aber das wissen wir eben nicht.
Ja, zum Volkskongress und zum Immobilienmarktisieren kommen wir gleich noch. Ich wollte eine kurze Nachfrage stellen, weil Sie es angesprochen haben, dass die Unternehmen sich erst an die neue Situation gewöhnen müssen. Welche Unternehmen fallen Ihnen denn da im Moment ein oder sind Ihnen schon ins Auge gestochen, die halt diese Umstellung gut schaffen aktuell?
Naja, ich sag mal, Alibaba ist sicherlich das große Beispiel von einem Unternehmen, die jetzt ja nicht verschwunden sind. Was wurde da alles geschrieben? Verstaatlichung, Zerschlagung und so weiter und so fort. Nein, die Zahlen sind so schlecht nicht. Die mussten natürlich ein bisschen was abgeben zugunsten der Wettbewerber. Die sind ja auch offensichtlich sozusagen im Markt unterwegs. Da hat es große Aufwärtsbewegungen gegeben. Im Immobilienbereich ist es noch schwieriger, weil da nämlich die Immobilienkrise vor allem darin besteht, dass sich im Moment keiner traut, was zu kaufen. Beziehungsweise trauen ist vielleicht sogar das falsche Wort, sondern man pokert im Grunde darauf, dass es dass die Bedingungen noch günstiger werden.
Ja, da beim Immobilienmarkt hatte ich jetzt auch gerade gelesen, dass es den 8. Monat in Folge mit einem Rückgang gab. Der war jetzt nicht so dramatisch, irgendwie 1% ungefähr, aber es geht immer weiter nach unten. Und schon im letzten Video hatten Sie ja gesagt, dass das auch so ein bisschen von der Bevölkerung als Druckmittel genutzt wird gegenüber der Politik.
Genau. Also dann, das ist ganz wichtig zu wissen, dass das eigentlich wenig ist. Mhm. Also es ist nicht eine Situation, wo alle Leute sagen, wenn ich nicht heute meine Wohnung verkaufe, ist sie morgen ein Drittel weniger wert. Also das, was wir in Amerika 2008, 2009 hatten, davon ist China weit entfernt. Im großen Trend ist es so, alle halten ihre Wohnungen, weil sie davon ausgehen, und ihre Immobilien, weil sie davon ausgehen, dass die Story weitergeht. Aber sie kaufen nichts Neues, oder bei den Immobilienentwicklern, sie entwickeln eben sehr viel weniger Neues. Und da ist der große Einbruch von zwischen 10% und 15%. Und das ist sozusagen immer noch ein Druckmittel. Das heißt, es ist aber jetzt, und das ist ganz wichtig festzustellen, es ist jetzt keine Krise, wo wir mit einem massiven Einbruch der Immobilienpreise rechnen müssen, sondern es ist eben treffender mit dem Wort Stagnation beschrieben.
Stagnation soll es ja auch auf dem chinesischen Binnenmarkt geben. Also hört man immer wieder, dass halt die Konsumenten nicht so viel kaufen und ja, die Wirtschaft dadurch so ein bisschen lahmt. Also wenn man es mit europäischen Maßstäben vergleicht, kann man jetzt nicht sagen, dass es eine lahme Wirtschaft ist, aber es sind nicht mehr die Wachstumsraten wie früher. Und die Welt hat jetzt auch gerade geschrieben, dass man befürchtet, dass Europa und auch vor allem Deutschland mit chinesischen Waren geflutet wird, weil es halt so viele Überkapazitäten gibt, die man selbst auf dem Binnenmarkt nicht abbauen kann. Also könnte man sagen, dass China jetzt Europa und Deutschland mit den ganzen Waren angreift?
Naja, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das schaut. Also ich sag mal, für den Konsumenten ist das natürlich nicht schlecht, wenn Fernseher billiger werden. Weil die Chinesen ihre Überkapazität abbauen müssen. Für die Wettbewerber ist das ein Problem. Wenn es sozusagen um Autos geht, dann wird es halt schon sehr, sehr schwierig für die deutsche Industrie, in diesem Wettbewerb festzuhalten. Also insofern, ich sag mal, ist das ein sehr zweischneidiges Schwert. Und der Begriff Fluten beschreibt eigentlich nur die eine Seite, weil bei Fluten denkt man ja auch gleich an Ertrinken. Und unter Umständen ist das sozusagen aber für die Konsumenten eine Situation, wo sie davon profitieren. Mhm. Was dann die langfristigen Folgen sind, steht auf einem anderen Papier, was das zum Beispiel für eine Autoindustrie bedeutet, wenn Chinesen auch in Europa mit Preiskämpfen arbeiten, wie es in China ja schon seit einiger Zeit der Fall ist. Das ist ein anderes Thema und da entstehen natürlich Schäden, die auch langfristig sein können, wo man dann Marktanteile verliert, die man sozusagen auch dann nicht mehr so schnell wieder wettmachen kann. Mhm.
Ja, Sie haben eben den Volkskongress angesprochen. Kommen wir da auch zu dem Thema so ein bisschen. Die Berichterstattung in Deutschland war mäßig. Es hatte jetzt nicht so viel Aufsehen erregt. Aber was waren aus Ihrer Sicht die wichtigen Erkenntnisse, was vielleicht auch gar nicht so kommuniziert wurde, zumindest in unseren Medien hier in Deutschland?
Naja, es ist eine sehr ambivalente Veranstaltung. Einerseits war es schon ein großes einschneidendes Ereignis, dass man keine Pressekonferenz, seit mehreren Jahrzehnten war das ja üblich, eine Pressekonferenz zu machen am Ende des Volkskongresses, dass man damit aufgehört hat. Diese Pressekonferenz wurde vom Premierminister gestaltet und es war im Grunde so die einzige große Pressekonferenz im Jahr. Also das sozusagen war sehr erstaunlich. Und dann hat man an verschiedenen Stellen gesehen, dass das die ganze politische Veranstaltung, mal so salopp formuliert, noch stärker auf den Staats- und Parteichef Xi Jinping zentriert wird. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Zeichen der Stärke sein, weil sonst hätte er es gar nicht nötig. Es kann auch sein, dass er in diesem Streit, über den ich ja eben gesprochen habe, da nochmal deutlich machen möchte, wer der Herr im Hause ist. Aber offensichtlich geht der Streit weiter. Also das ist eine eher, ich sage mal, schwierige Situation, wo eben innerhalb der Führung man unterschiedlicher Meinung ist. Auch ein Hinweis dafür, dass da nicht nur Ja-Sager drin sind, sondern auch sehr kompetente Leute. Aber es ist eben schon so, dass sich dieses politische System weiter zentralisiert. Und das kann man eigentlich nicht gut finden, sondern es wäre eigentlich sinnvoll, je moderner China wird, dass sozusagen die Entscheidungen viel stärker dezentralisiert werden. Das geht in manchen Bereichen auch. Also wenn ich mir den sozusagen Innovationsbereich anschaue, da wird auch in dem Working Report des Premierministers deutlich, dass man da sehr, sehr viel Geld und auch Hilfe für die Startups, für die Wirtschaft, für die Universitäten aufbauen möchte. Und da hat man meinem Eindruck nach schon verstanden, dass die natürlich nur innovativ sein können im marktwirtschaftlichen Wettbewerb und dass der Staat eigentlich selber nicht innovativ sein kann, sondern nur die Bedingungen bereitstellen kann. Also in diese Richtung, würde ich sagen, sind die Tore eher weiter aufgemacht worden. Da wird es einen größeren Innovationsschub geben. Der wird aber auch dazu führen, dass China wettbewerbsfähiger wird. Der bedeutet für uns, dass China noch mehr Wettbewerber und eben nicht mehr nur Partner ist. Mhm. Das bedeutet für uns, dass wir uns wärmer anziehen müssen, dass wir schneller werden müssen, dass wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren müssen, dass wir in Europa auch unsere Mindsets auf Innovation ein bisschen stärker umstellen. Aber wir müssen wieder mehr Innovation wagen im Grunde. Also das wurde auch ganz deutlich in diesem Working Report, dass man trotz allem Dissens und aller Diskussionen mehr oder weniger Wirtschaftskonjunkturprogramme, dass man klar einen Konsens darüber hat, dass man sehr viel in Innovation und Forschung und Entwicklung investieren muss. Mhm. Auch deutlich und überraschend deutlich ist, dass man sich dem Ausland gegenüber öffnen möchte. Also da steht klipp und klar drin, man möchte die Arbeitsbedingungen für Manager, für Studierenden, für Forscher in China verbessern. Gibt es auch keine Einschränkungen. Man möchte die Liste derjenigen Sektoren, wo es Einschränkungen gibt, verkleinern. Und man möchte im Grunde das ganze Umfeld für westliche Unternehmen oder genauer gesagt ausländische Unternehmen verbessern. Also das ist auch eine ganz klare Richtung. Da muss man allerdings dann auch das Kleingedruckte lesen und sich darüber klar sein, dass die chinesische Regierung nichts tun wird, was ihren eigenen Unternehmen schadet, sondern dass es für diejenigen Unternehmen leichter wird, die Produkte oder Technologien haben, die China, über die China noch nicht so verfügt. Die haben, denke ich, größere Chancen jetzt, in diesem Markt eine Rolle zu spielen. Und was hinzukommt ist, und das wurde auch sehr deutlich, ist die Verzahnung der südostasiatischen Märkte. Die soll noch schneller und viel enger vorangetrieben werden. Also innerhalb von RCEP, das ist die größte Freihandelszone der Welt. Da gehören dann auch selbst Japan und Australien zu. Aber auch in der Zusammenarbeit zwischen ASEAN, das sind die Länder Südostasiens, und China, aber eben auch, und das ist dann das Big Picture, das größte Bild, in der Zusammenarbeit des globalen Südens, die sich ja im Zentrum über BRICS zusammengeschlossen haben, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, und sich gerade erweitert haben um zwei afrikanische Länder, Äthiopien und Ägypten, aber Saudi-Arabien, Iran sind auch dabei. Also da will man sich enger verzahnen, trotz der politischen vor allem politischen, wirtschaftlichen Differenzen, zum Beispiel zwischen so zwei Ländern wie Indien und China. Die haben noch Grenzstreitigkeiten. Die Chinesen haben es geschafft, mit ihrer Mobilfunkindustrie, mit ihrer Smartphone-Industrie, die indische Smartphone-Industrie, platt zu machen, trotz der Differenz. Rückt man immer näher zusammen, um gemeinsam die Spielregeln der Welt dahingehend zu verändern, dass eben die Minderheit des Westens nicht mehr die Spielregeln für die Weltgemeinschaft bestimmen kann, sondern dass das langsam schrittweise in Richtung einer von mehr Mitbestimmung und unter Umständen sogar eines Mehrheitsprinzips auf globaler Ebene sich entwickelt.
Wenn man das aber so hört, dann wird da ja schon ordentlich Druck auf dem Westen aufgebaut. Also da müssen wir uns schon warm anziehen.
Ja, aber dass es nicht ewig gehen konnte, dass eine Minderheit der Welt die Spielregeln der Mehrheit bestimmt, wissen wir seit dem Abstieg des Adels im 19. Jahrhundert in den Nationalstaaten, da war das auch so. Und dann haben irgendwann die Bürger gesagt, war schön mit euch, aber wir wollen selber bestimmen. So, und diese Entwicklung haben wir eben jetzt mit einiger Zeitverzögerung auch auf globaler Ebene. Es wird auch nicht von heute auf morgen sich ändern. Aber der Trend in diese Richtung zeichnet sich immer deutlicher ab. Und das heißt eben für Anleger, dass man mehr als früher schauen muss, wo gibt es denn Entwicklungen, wo diese Länder untereinander enger zusammenarbeiten? Wo sind Firmen, die da ganz früh dabei sind bei dieser Verzahnung? Entstehen neue Arbeitsteilungsprozesse, dass man einen Teil in Vietnam produziert, einen Teil in Indonesien, dann ein Produkt finalisiert in China, das dann sozusagen wiederum in ganz Asien verkauft. Das sind so die großen Trends, die man im Blick haben muss. Und ich glaube, wenn man da früh dabei ist, dann hat man einen großen Vorteil, wenn man sich von dem Blickwinkel löst, den wir im Westen haben, nämlich, dass die Weltordnung zerfällt, und dann auch mal zur Abwechslung den Blickwinkel der Aufsteigerländer einnimmt, die nämlich gerade den gegenteiligen Eindruck haben, sondern sagen, da formt sich so eine neue Weltordnung, eine bessere Welt aus deren Sicht, die eben von mehr Mitbestimmung und mehr Konsens bestimmt ist und nicht mehr davon, dass vielleicht eine Weltmacht oder eine kleine Gruppe sagt, wo es lang geht.
Sie haben auch schon ein bisschen China kritisiert oder auch den Volkskongress. Jetzt haben Sie die positiven Punkte so aus chinesischer Sicht eher vorgehoben. Aber gab es jetzt auch was, wo Sie sagen, in der letzten Zeit, was politisch geschehen ist, da hat sich Ihr Blickwinkel auf China geändert?
Naja, also diese Zentralisierung und man kann auch sagen Re-Ideologisierung, alle müssen den Staats- und Parteichef toll finden, die finde ich jetzt nicht mehr zeitgemäß, auch für ein Land wie China nicht. Und das ist schon eine gewisse bedenkliche Entwicklung, weil man halt weiß, dass am Ende so ein Land nur gut geführt hat, wenn es möglichst widerstreitende Spezialisten gibt, die dann gezwungen sind, sozusagen einen Konsens herzustellen. Und wenn das in eine Richtung laufen sollte, dass da einer glaubt zu wissen, was gut für alle anderen ist, dann ist das eine gefährliche Entwicklung. Nochmal, ich sage das mit einem gewissen Vorbehalt, weil wir können da nur bedingt reinschauen. Wir können nur lesen, was sozusagen nach außen dringt. Da bin ich etwas, ich sage mal, etwas skeptisch, ob dieser Entwicklungsrichtung, ob es dann sozusagen nicht vielleicht, das habe ich ja auch angedeutet, ob es intern nicht vielleicht sogar zu viele Differenzen gibt, ist auch eine Variante, wie man das interpretieren kann. Also das ist, dass man einerseits diese Bewegung einer sozusagen ja Gleichschaltung ist ein großes Wort, aber sicherlich geht es in diese Richtung, dass diese Gleichschaltung überhaupt, dass diese Bewegung überhaupt nur gibt, weil es auf der anderen Seite sozusagen die unterschiedlichen Positionen zentrifugal auseinandertreiben. So, und dann hätte man schon wieder ein differenzierteres Bild. Das große Problem, das es nach wie vor gibt, ist diese fehlende Transparenz, ja, die eben einem solchen autoritären politischen System eigen ist, dass die eben hinter den Kulissen das sozusagen aushandeln und man nicht eigentlich nicht richtig weiß, wer steht für was, welche Strömung gibt es. Das hat auch einen Vorteil, dass wenn man dann einen Konsens findet, ist der haltbarer. Und auch asiatische Gesellschaften sind durchaus konsensorientierter als westliche Gesellschaften. Aber es ist eben nicht klar sozusagen, was da genau passiert. Bei uns ist es ja fast ein bisschen andersrum in Deutschland. Da ist sozusagen klar, was jeder denkt. Dann gibt es einen Konsens und am nächsten Tag hat im Grunde jeder, der diesem Konsens zugestimmt hat, inzwischen das Gefühl, dass er zurückrudern muss, dass er sagen muss, nein, ich habe mich nicht über den Tisch ziehen lassen, sondern ich bin ich und ich beharre auf meiner Position eigentlich und dass dann der Konsens gar nicht umgestellt werden kann. Dass Konsens etwas Gutes ist, das müssen wir im Westen lernen. In China muss man sicherlich lernen, dass man Entscheidungen mehr noch als bisher auf größere Gruppen verteilen muss und dass man mehr Transparenz braucht, dass man vor allem die Marktteilnehmer jetzt auch, die wollen auch gerne nachvollziehen, wie eine Entscheidung entstanden ist, warum der eine das sagt und warum der andere das sagt. Und da tut sich die chinesische Regierung und vor allem die Kommunistische Partei noch sehr schwer und ist im Grunde auch nicht so strukturiert, dass sie das kann.
Was auch nochmal aufgefallen ist, auch beim Volkskongress, China will weiterhin das Militärbudget erhöhen, also in diesem Jahr sogar um 7,2%, Wirtschaft soll um 5% wachsen, ist in Aussicht gestellt. Und China möchte militärisch, so hieß es, auch weiter zu den USA aufschließen von der Militärmacht. Das führt uns natürlich auch zur Frage, bedeutet das eine neue Bedrohung für Taiwan? Wie ist da der Stand oder hat das erstmal direkt kausal nichts miteinander zu tun?
Naja, es hat natürlich schon was miteinander zu tun, dass China in der Lage sein möchte, zunächst einmal sich adäquat zu verteidigen. Wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, dann ist China weit davon entfernt, eine Armee zu haben, die auf Augenhöhe mit der amerikanischen Armee ist. Das Verhältnis atomarer Sprengköpfe ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1:10. Also da ist natürlich klar, dass es da auch in diesem Bereich einen Prozess der nachholenden Modernisierung gibt. Und die Frage ist aber, wie stark versetzt das die chinesische Führung in die Lage, eben nicht nur zu verteidigen, sondern auch anzugreifen? Und da ist jetzt erstmal nicht die Gefahr nicht groß, dass die chinesische Regierung nun Nachbarländer wie Vietnam überfällt und versucht, ihr sowieso schon großes Territorium zu vergrößern. Aber Taiwan ist sicherlich ein schwieriges Feld, zumal es ja eine sehr komplizierte Struktur ist, als dass wir einerseits im Westen sagen, dass wir das Ein-China-Prinzip anerkennen, also klipp und klar sagen, es gibt nur ein China und das ist das China mit der Hauptstadt Peking. Andererseits die Amerikaner aber Taiwan als nicht anerkanntes Land militärisch unterstützen und damit sozusagen die Unabhängigkeit Taiwans garantieren. Das ist eine sehr komplizierte Situation. Offiziell haben überhaupt nur noch ein Dutzend Länder diplomatische Beziehungen mit Taiwan, also fast alle anderen Länder nicht. Und die Position Pekings ist, Taiwan ist ein Teil Chinas und man möchte das über den Verhandlungsweg lösen, schließt aber eben einen Krieg um Taiwan nicht aus und schließt nicht aus, dass man sich Taiwan auch militärisch wieder einverleiben will. Die Frage ist jetzt, wie wahrscheinlich ist ein militärischer Konflikt um Taiwan? Und ich würde sagen, aus mindestens zwei Gründen ist dieser Konflikt sehr unwahrscheinlich. Der erste Grund ist, beide Länder, also die USA und China, werden trotz ihrer unterschiedlichen politischen Systeme daran gemessen, wie viel Wirtschaftskraft sie produzieren für ihre Menschen. Und ein solcher Konflikt würde den USA wirtschaftlich nicht nützen, sondern würde sogar eher Schaden hinzufügen, weil die gesamte Weltwirtschaft zum Stocken käme. Das heißt, es gibt keinen Rückhalt in der Bevölkerung für einen militärischen Konflikt um Taiwan in den USA. Und in China würde das ja bedeuten, dass dieser Prozess, den ich eben beschrieben habe, dass die südostasiatischen Länder oder der globale Süden enger zusammenrücken, dass dieser Prozess ja abrupt beendet würde. Weil wenn Peking Taiwan militärisch angreifen würde, dann würden sich die Nachbarn zurückziehen, weil sie mit einer gewissen Berechtigung sagen würden, wer ist der Nächste? Das ist aber, das wiederum würde bedeuten, dass die Chinesen mit mehreren Jahren Rezession und Einbruch, wirtschaftlichen Einbruch klarkommen müssten. Und ich glaube nicht, dass die chinesische Führung so fest im Sattel sitzt, dass sie sich 3-4 Jahre Schrumpfen der Wirtschaft, dass sie das aushält. Dann sind die Leute auf der Straße. Das heißt, damit ist das Risiko, vor allem wenn man 18% an der Weltwirtschaft hat und im vergangenen Jahr, das dürfen wir auch nicht vergessen, mit den 18% Anteil an der Weltwirtschaft 30% des Weltwachstums, des Wachstums der Weltwirtschaft erwirtschaftet hat. Also das ist ja so schlecht nicht. Das steht aber dann auf dem Spiel. Und dann gibt es noch einen zweiten, viel einfacheren Grund noch. Auf Taiwan werden über 60% der Chips der Welt hergestellt. Übrigens, Taiwan liefert noch immer, 2023 waren es, glaube ich, 47 Milliarden, also Chips im Wert von 47 Milliarden US-Dollar allein ans Festland nach China. So, das heißt, wenn da ein Krieg entstünde und Taiwan sähe so aus wie die Ukraine heute, bräuchten wir kein Risikomanagement mehr, weil da würde sozusagen, das würde die gesamte Weltwirtschaft ad hoc lahmlegen. Und zwar in fast allen Bereichen. Wir haben es ja erlebt, wenn ein Schiff quer steht im Suezkanal, was das schon für ein Theater war. Und das ist für mich ein weiterer Grund, warum auch nicht aus Versehen an dieser Stelle ein Krieg beginnt, sondern warum man sich sehr wahrscheinlich hinsetzen wird und versuchen wird, auf diplomatischem Wege eine Lösung zu finden oder, wenn das nicht möglich ist, die gegenwärtige Situation einfach so lang wie möglich einzufrieren. Ich glaube, das ist das wahrscheinlichste Szenario und insofern rechne ich nicht mit einem bevorstehenden Krieg.
Ein neuer, kleiner Konflikt, nenne ich es jetzt mal, den es auch früher schon gab, der jetzt etwas schwelte und jetzt just diese Woche wieder aufploppte, war ja der Streit um die App TikTok. Das ist ja die, ja, wie soll man das sagen, die Social Media App, wo man ganz kurze Videoschnipsel hat, die aus China stammt, die im Westen sich sehr großer Beliebtheit erfreut und wo es auch von Seiten der USA immer wieder sozusagen Spionagevorwürfe gibt oder auch Vorwürfe, dass die Daten halt nicht lokal gespeichert werden, sondern nach China wandern. Und jetzt wird wieder, ich will jetzt nicht sagen, ein TikTok-Verbot diskutiert, aber dass die Amerikaner vom Konzern ByteDance TikTok aufkaufen. Das ist jetzt wieder ganz neu. Wie sehen Sie da die Lage und spielt das in China eine Rolle oder sagt man, das interessiert uns jetzt gar nicht groß?
Nein, das ist natürlich, das spielt natürlich schon eine große Rolle und ist ein Teil dieses Machtkampfes zwischen der etablierten Weltmacht USA und der aufsteigenden Weltmacht China. Man hat ja eine Weile über ein Verbot von TikTok nachgedacht. Das ist vielleicht jetzt auch im Wahljahr nicht so gut in den USA, weil natürlich TikTok von vielen Jungwählern auch sehr geschätzt und benutzt wird. Jetzt überlegt man den Weg zu gehen, dass man TikTok sozusagen, dass China TikTok an die USA, an ein amerikanisches Unternehmen verkaufen muss. Das dann wirklich so funktioniert, ist eine andere Frage. Grundsätzlich sieht man aber daran, dass der Druck eben aufgebaut wird. Also dass die USA an allen möglichen Stellen versuchen, das ist ja nicht nur im Bereich TikTok, im Bereich Huawei auch, wo es darum geht, dass sie Huawei verboten haben, die modernsten Chips herzustellen, die mit amerikanischer Software und einem holländischen Unternehmen sozusagen Hardware, also mit holländischen Maschinen hergestellt werden. Da haben sie Huawei verboten, diese Chips zu nehmen, was zu einem riesigen Einbruch des Mobilfongeschäftes von Huawei geführt hat, just in dem Moment, als sie dabei waren, Apple zu überholen. Da haben sie sich jetzt wieder ein bisschen erholt, weil sie im Herbst in der Lage waren, dann einen eigenen 7-Nanometer-Chip zu verbauen. Aber daran sieht man, das sind die Kämpfe, an die wir uns gewöhnen müssen. Und die nehmen natürlich im Wahlkampf nicht ab, wo eine Regierung Biden sich vielleicht auch gegen die Stimmung verteidigen muss, dass sie nicht tough genug ist, sondern die nehmen natürlich im Wahlkampf zu. Ob das dann jetzt für TikTok so ausgeht, dass sie tatsächlich verkaufen müssen, steht auf einem anderen Papier. Und ob die Bedrohung wirklich so real ist durch Unternehmen wie TikTok und Huawei, das ist auch noch mal eine andere Debatte. Die haben wir ja auch in Deutschland geführt mit 5G. Und da ist ja das Ergebnis, dass die gefühlte Bedrohung sehr, sehr viel größer ist als die reale. Und dass das eben mit diesen großen, epochalen politischen Veränderungen zu tun hat. Mhm. Was wir im Blick behalten müssen, das ist etwas, was der Wirtschaft das Leben schwerer macht. Also ganz generell gesprochen, das bedeutet unterschiedliche Technologiesphären unter Umständen. Das bedeutet, dass man in seinem Unternehmen sozusagen eine unabhängige China-Einheit unter Umständen braucht und eine unabhängige Amerika-Einheit. Das bedeutet, dass man von den Vorzügen der Arbeitsteilung, der globalen Vernetzung dann nicht mehr ganz so stark profitieren kann. Das müssen wir im Auge haben, wenn wir Unternehmen bewerten. Das wird auch nicht weggehen. Und wir können eigentlich froh sein, wenn es nicht schlimmer wird. Und da muss man ja auch sehen, gerade bei dem Verbot der Chips sieht man doch jetzt sehr deutlich, dass das von Trump initiierte und von Joe Biden, dem jetzigen amerikanischen Präsidenten, verschärfte Chip-Verbot im Grunde fast wie ein Fitnesszentrum, ein Fitnesscenter für die Chinesen funktioniert, die sich natürlich jetzt unglaublich anstrengen, diesen Rückstand aufzuholen und eben die Spezialisten aus Taiwan kaufen, was dann eben doch nicht verboten ist. Die Alliierten der Amerikaner ziehen nicht ganz mit, die Japaner machen das auch nur halbherzig und wollen da weiter im Spiel bleiben. Und die Unternehmen in den USA sagen, das, was wir in China verdient haben, Firmen wie Nivida zum Beispiel, das, was wir in China verdient haben, das fehlt uns jetzt an Geld, um die Forschung und Entwicklung vorantreiben zu können. Und das wird eben vom Staat nicht kompensiert. So viel Geld hat der Staat nicht. Und da kann es natürlich jetzt, kann es also passieren, dass man in 50 Jahren sagen wird, der Donald Trump und der Joe Biden, die haben im Grunde diesen Aufholprozess nur noch beschleunigt. Ja, wo die Chinesen noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, haben sie da Druck in den Kessel gemacht. Und am Ende hat das dazu geführt, dass die westlichen Unternehmen viel schneller ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, als es eigentlich nötig gewesen
wäre. Weil das wollte ich gerade, das wollte ich gerade fragen, weil wirtschaftlich, wenn man das so hört, tobt ja, Krieg ist jetzt vielleicht ein starkes Wort, aber wirtschaftlich tobt der Konflikt ja schon lange und nimmt ja in einzelnen Nuancen, wird er stärker, wird er weniger stark. Aber das, und Sie haben es ja jetzt eigentlich schon gesagt, aber das führt doch jetzt nur dazu, dass China technologisch aufholt, die Technologie im Zweifel dann selber entwickelt und gar nicht mehr auf westliche Produkte und westliches Know-how angewiesen ist. Und wird das am Ende dann...
Das ist eben sozusagen die Gefahr, vorsichtiger formuliert. Und die wird aber meinem Eindruck nach auch in der amerikanischen Politik wird diese Gefahr immer deutlicher. Und damit relativiert sich dieses Druckmittel. Wobei, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, bis die Wahl zu Ende ist. Weil jetzt macht man natürlich schnell sichtbare Geschichten wie TikTok, wie Huawei. Da will man natürlich schnell punkten. Dann müssen wir abwarten, wer gewinnt die Wahl. Das ist ja noch nicht klar. Und dann sehen wir erst, ob es sozusagen eine Politik gibt, die vielleicht dann doch zweimal überlegt, bevor sie schnell handelt und überlegt, was das für Folgen für die eigene Wirtschaft haben könnte. Vor allem in dem Maße, und das ist immer sozusagen die andere große Entwicklung, in dem Maße der globale Süden sagt, na, wir machen das unter uns aus. Das sind ja, da sitzen ja die Wachstumsmärkte. Die Wachstumsmärkte sitzen ja nicht mehr in den USA, in Europa, sondern die sind in den aufsteigenden Ländern, im einen Land etwas weniger als im anderen, in einem Land dauert es etwas länger, ist es etwas schwieriger. Aber wenn die sich zusammenbinden, und dann wird natürlich die Frage, was und wie viel handle ich mit dem Westen, relativ gesehen unwichtiger. Natürlich ist Europa und sind die USA noch immer ein wichtiger Markt. Aber diese Trends muss man sehen. Und dann funktionieren auch solche Sanktionsmaßnahmen nicht so gut, wie man sich das vielleicht ursprünglich vorgestellt hätte.
Ein bisschen haben Sie eben schon skizziert, Herr Siren, wie es aussehen könnte, wenn der globale Süden inklusive China halt mehr Macht und mehr Einfluss auf der Welt bekommt. Scheinbar, wir sind ja schon etwas auf dem Weg dahin. Wie könnte das jetzt aussehen? Die Welt oder gerade unsere westliche Welt ist ja sehr, sehr USA-lastig geprägt. Wie sähe unsere Welt aus, auch zum Beispiel in Deutschland, wenn China sozusagen die Rolle der USA einnehmen würde oder auf jeden Fall immer näher dahin kommt?
Nein, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass China die Rolle der USA einnimmt und wir vom Regen in die Traufe kommen, sondern wir wollen etwas Neues, nämlich eine multipolare Weltordnung. Eine Weltordnung, in der sich das Mehrheitsprinzip langsam durchsetzt. Das ist eigentlich die Entwicklungsrichtung. Wenn sozusagen die USA einfach von China abgelöst werden, dann ist das im Grunde ja nichts, über das wir uns freuen können. Über mehr Mitbestimmung können wir Europäer uns auch freuen, weil wir jetzt in diesem Machtspiel nicht zu den Allerstärksten gehören, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und da müssen wir, in diese Richtung müssen wir arbeiten. Das heißt, wir müssen erstmal herausfinden, welche Interessen haben wir. Da hapert es ja schon in Europa, in Deutschland. Und dann im nächsten Schritt müssen wir dazu übergehen, uns Koalitionspartner, Konsenspartner für unsere Interessen zu suchen. Also andere Länder, die ähnliche Interessen haben. Und das ist eben dann nicht immer nur die USA, sondern es ist mal die USA, es kann aber auch mal China sein, es kann mal Indien sein, es kann mal Südamerika sein, was auch immer, mit Brasilien im Zentrum. Ich glaube, in diese Richtung müssen wir denken. Das heißt ja nicht, dass wir nicht immer noch eine Wertegemeinschaft mit den USA haben. Die kann man ja auch nicht verneinen. Ja, die ist ja da. Es bedeutet aber andererseits auch nicht, dass sich unsere Interessen immer mit den Interessen der USA decken. Das ist einfach nicht so. Und ich glaube, da müssen wir, wenn wir in Zukunft wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir mehr in die Richtung kommen, dass wir es lernen, unsere eigenen Interessen zu definieren und dann auch auf globaler Ebene in diesem neuen Trend der größeren Mitbestimmung auch durchzusetzen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Chance in einer multipolaren Weltordnung und sind dann nicht diejenigen, die von den anderen hin und her geschubst werden.
Ja, Herr Sien, vielen Dank. Das waren doch schöne Schlussworte. Eine Aussicht auf die Welt, wie sie sich verändern könnte. Es wird weiter spannend bleiben in den USA in diesem Jahr mit dem Präsidentschaftswahlkampf, auch in China, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Herr Sien, vielen Dank wieder für das interessante Interview.
Sehr gerne und bis bald.
Bis bald, Herr Sien. Und wie immer bleibt mir so am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.